Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Lilly Hansons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg, eine Produktion unseres Schwesterunternehmens X-Pub Verlag. Der junge Mediziner Johnny Elm heuert nach dem Unfalltod seiner Verlobten als Schiffsarzt auf der MS Elmsfeuer an, die in Hamburg zu großer Fahrt ausläuft. Nicht lange und er wird hineingezogen in den Kampf der Besatzung gegen eine grauenvolle Macht, die das Schiff fest in ihren Fängen zu halten scheint. Und bald stellt sich ihm die Frage, was hat sein Vater, der auf einer Seereise verschwand, als er, Johnny, noch ein Kind war, mit dem Fluch der Elmsfeuer zu tun? Und was er selbst? Ein Roman, der dich lange nicht mehr loslassen wird, denn die Elmsfeuer gibt keine Seele wieder frei, die sie einmal gefangen hat. Viel Spaß!
Teil 1: Erschütterungen. Im Maschinenraum war es vollkommen still. Leonid Brovny fuhr sich mit dem groben Ärmel seiner Arbeitsjacke über das schwitzige, ölverschmierte Gesicht und trat einen Schritt zurück. Aus dieser Position konnte er den Dieselmotor des Schiffes vollständig überblicken. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen, die Leitungen gereinigt, Verschleißteile ausgewechselt, die Kolben geschmiert und die Zylinderköpfe gesäubert. Brovny war mit sich zufrieden. Als es hinter ihm leise seufzte, drehte er sich ohne Eile um. In seinem Gesicht spiegelten sich weder Überraschtheit noch Sorge. Vielmehr machte es den Eindruck, als erwarte er dort jemanden, dem er sein gelungenes Werk vorführen konnte. Doch da war niemand.
Blow, boys, blow, for California. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento.
Putzi Mommsen summte vergnügt vor sich hin, während er die schmale Treppe hinunterstieg, die zum Kabinentrakt der Elmsfeuer führte. In der Hand trug er eine Flasche feinsten Cognacs. Schritte und ausgelassenes Kichern drangen von der nächsten Ecke an sein Ohr. Er stellte das Singen ein. Zwei frisch eingetroffene Passagiere, eine Frau und ein Mann, kamen ihm schwer bepackt auf dem schmalen Korridor entgegen. Die junge Frau hielt in der linken Hand eine leere Piccolo-Flasche. Mommsen rückte den Knoten seiner Krawatte zurecht. Die Neuankömmlinge strahlten einander verliebt an und blieben vor ihm stehen. Beide räusperten sich verlegen.
Guten Tag!
Der Mann ließ eine prall gefüllte Plastiktüte von der linken in die rechte Hand wandern und grinste.
Oder muss man hier sagen, Ahoi!
Wieder kicherten die zwei. Mommsen ließ sich von ihrer Albernheit nicht anstecken.
Ein einfaches Guten Tag genügt vollkommen, sagte er trocken. Kann ich Ihnen helfen?
Gehören Sie zur Besatzung?
Mommsen, entgegnete Mommsen. Erster Steward an Bord der Elmsfeuer, zu Ihrer Verfügung,
und verbeugte sich leicht.
Erster Steward,
wiederholte die Frau, und Mommsen konnte an ihrem Gesicht ablesen, dass sie Männer wie ihn nur aus dem Fernsehen kannte. Er lächelte höflich.
Sie suchen Ihre Kabine, habe ich recht?
Die beiden nickten.
»Wir haben die Fahrt auf der Elmsfeuer für unsere Flitterwochen gebucht, deshalb auch der Sekt.«
Die Frau hob entschuldigend die Hand mit der leeren Flasche. Mommsens Miene blieb unbewegt.
»Das freut mich für Sie. Eine gute Entscheidung. Wenn Sie bitte mit mir kommen wollen.«
Er sah auf seine Armbanduhr.
»Wir werden bald ablegen. Ihre Unterkunft befindet sich ein Deck tiefer im Heck.«
Er ging vor den beiden her und drehte sich, als sie erneut laut zu prusten begannen, mit strengem Blick um.
»Darf ich Sie bitten, etwas leiser zu sein?«
Die zwei verstummten unmittelbar und Mommsen senkte die Stimme.
»Baroness von Adler, der die Kabine dort vorne gehört, ist ein wenig«,
er zögerte,
»lärmempfindlich.«
Das Paar nickte verständig und Mommsen setzte sich wieder in Bewegung. Den Kopf zurückgewandt, erklärte er,
»Sollte es, nachdem Sie Ihre Kajüte bezogen haben, irgendwelche Fragen geben, können Sie sich nach dem Auslaufen damit gerne an mich...«
Wieder lachten die Touristen laut auf. Mommsen blieb stehen.
»Wer waren Sie, dass Sie seinen Anweisungen nicht Folge leisteten?«
Die Halsschlagader über seinem gebleichten Hemdkragen schwoll an. Seine Stimme bekam einen gezwungenen Klang. »Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, wenn ich...« Er wurde abrupt gestoppt, als sich die Tür der angrenzenden Kabine mit einem scharfen Ruck öffnete und eine imposante Gestalt sich in den Türrahmen schob. Alle verstummten. Mommsen nahm die geduckte Haltung eines Siebtklässlers ein, den man auf der Schultoilette beim Rauchen erwischt hat. Langsam tat die Person einen Schritt nach vorne in den trüben Schein der Deckenbeleuchtung. Das junge Paar wurde weiß im Gesicht, als hätte es eine Erscheinung. Und in gewisser Weise hatte es die auch. Brovny atmete tief durch. Er liebte diesen Moment der Stille, die letzten Sekunden, bevor er die Maschine anwarf und bis zum Ende der Fahrt alles um ihn herum in tosendem Lärm versank. Noch war es ruhig. Seine linke Hand berührte den blank polierten Schalter, mit dem der Motor gestartet wurde. Was mochte die vor ihnen liegende Reise bringen? Gedankenversunken, wischte er mit dem schmutzigen Ärmel erneut über sein Gesicht. Es war heiß und stickig. Die nackte Glühbirne über ihm tauchte den Raum in gelbstichiges Zwielicht. Die Muskeln des linken Arms spannten sich. Der Anlassschalter leistete trotz der soeben abgeschlossenen Wartung noch immer Widerstand. Der Stapellauf der Elmsfeuer lag eben schon eine Weile zurück. Für weitere Reparaturen blieb jedoch vorerst keine Zeit. Wieder hörte Brovny hinter sich ein Seufzen, dann ein leises metallisches Knacken. Er hielt inne. Noch einmal drehte er sich um, und diesmal sah er sie. Eine kleine Gestalt, die behende auf ihn zuhuschte. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Na also, hatte er sich beim ersten Mal also doch nicht geirrt. Im selben Augenblick aber, als der Anlasser unter seinen Fingern nachgab, realisierte er, dass diese kleine Gestalt nicht auf ihn zu, sondern vor etwas davonlief, etwas, das nun auch er sah. Und sein Lächeln zerrann zu einer Maske des Grauens. Vor den beiden Touristen stand eine Frau, wie ihnen im Leben noch keine begegnet war. Instinktiv rückten sie ein Stück enger zusammen und starrten sie an. Die Frau trug ein eng anliegendes, knöchellanges schwarzes Kleid mit eingewirkten Kristallen, die bei jeder Bewegung des Stoffs eindrucksvoll blitzten, und dazu passende schwarze Handschuhe. Unter dem Saum des Kleids lugte ein paar extravaganter weißer Lackschuhe hervor, um den Hals lag eine Stola aus cremefarbenem Nerz. Schräg auf dem Kopf saß ein barettförmiger Hut aus ebenfalls schwarzer Seide, von dessen Kante ein feiner Schleier über Augen und Nase fiel. Hinter dem Schleier zeichneten sich sanft die Konturen sorgfältig ondulierter blonder Haarwellen ab. Zwischen Ring und Mittelfinger der rechten Hand glomm in einer Spitze aus Perlmutt eine lange, dünne Zigarette. Die beiden Hochzeitsreisenden erfasste ein seltsamer Zustand der Beklommenheit, ohne dass sie hätten sagen können, woher dieser kam. Es war nicht der aus der Zeit gefallene Aufzug der Frau, der sie verstörte. Es war ihr Alter selbst. Die Frau hatte keines. Ihre Körperhaltung war jugendlich aufrecht. Ihre Haut zeigte keine Spuren von Verfall. Gleichzeitig jedoch erzeugte ihre Anwesenheit eine tiefe Ehrfurcht, wie man sie allenfalls beim Betreten mittelalterlicher Kathedralen spürt, eine Aura vergangener Jahrhunderte samt ihrer dunklen Geheimnisse. Mit einem Mal kamen die beiden sich in ihrer Existenz unendlich nichtig vor. Außer ihrem eigenen gepressten Atem war nichts zu hören. Nach endlos langen Sekunden schließlich öffnete die geheimnisvolle Frau den Mund und sprach sie an. Ihre Stimme war tief, ja, auf ungewohnte Weise sinnlich. Ihr Tonfall, so schien es zumindest, nicht unfreundlich. Die Touristen entspannten sich. Gleich darauf jedoch veränderte sich etwas in dieser Stimme. Eine Kälte machte sich in ihr breit, die das junge Paar im Innersten frieren ließ. Ein Gefühl von Verlorenheit überkam die zwei. Eine unbestimmte Mischung aus Trauer und Schuld, die von irgendwo tief in ihren Seelen an die Oberfläche drängte. Sie vermochten nicht, sich dagegen zu wehren. Hilfesuchend tastete die Frau nach der Hand ihres Mannes. Mommsen stierte abwesend vor sich hin. Die Person aber, welche all dies auslöste, zog seelenruhig an ihrer Zigarette. Man hörte das Knistern der Glut, eine silberne Ascheflocke schwebte lautlos zu Boden. »Mein lieber Mommsen«, träge atmete sie den Rauch in Richtung des Feuermelders und musterte den erstarrten Steward mit einseitig gehobener Augenbraue. Wollten Sie nicht üben, Ihr Temperament zu zügeln? Mommsen hielt den Blick gesenkt und murmelte, »Baroness von A. Putzi, mein lieber Putzi«, unterbrach sie ihn und schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. »Hatten wir nicht vereinbart, dass Sie in Umgebung meiner Kabine für Ruhe sorgen, oder irre ich mich da?«
»Doch, das hatten wir, gnädige Frau.«
Dem bisher so selbstbewussten Steward gelang nur ein Flüstern.
»Was, sagen Sie?«
Baroness von Adler führte die Perlmuttspitze erneut zum Mund und legte die andere Hand hinter das linke Ohr.
»Sie irren sich nicht«,
murmelte Mommsen.
»Na sehen Sie, Putzi, dann können Sie mir doch bestimmt erklären, wieso Sie ausgerechnet vor meiner Tür ein ums andere Mal die Beherrschung verlieren. Oder muss ich Sie an das letzte Mal erinnern, als Ihnen unglücklicherweise...« »Nein, müssen Sie nicht, Gnädige.«
Mommsens Stimme verklang mitten im Satz, und die junge Frau neben ihm sah eine Gelegenheit gekommen, ihr unangemessenes Benehmen von zuvor wieder wettzumachen. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und sagte,
»Herr Mommsen hat wirklich nichts mit der Sache zu tun. Es war allein unsere Schuld, dass er ein wenig lauter werden musste.«
»So.« Von Adler drehte sich um und sah die Frau lächelnd an. Die alte Wärme war in ihren Tonfall zurückgekehrt.
»Es ehrt Sie, Fräulein, dass Sie so heldenhaft für unseren leicht erregbaren Steward in die Bresche springen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er das wirklich, nun ja, wie auch immer...«
Sie verstummte und sog ein weiteres Mal an ihrer Zigarette. Dann, von einer Sekunde zur nächsten, verlor ihre Stimme ein weiteres Mal alles Freundliche. Ohne dabei im Mindesten lauter zu werden, sagte sie,
»Ich zahle einen nicht unbeträchtlichen Preis, um die Fahrt auf diesem Schiff so angenehm wie möglich zu verbringen. Was aber...«
Der Rest ihrer Worte ging in einem ohrenbetäubenden Krachen unter. Eine gewaltige Explosion erschütterte das Schiff. Mehrere Schockwellen fegten durch den Rumpf. Mommsen wurde von der Wucht der Detonation gegen einen der eisernen Stützpfeiler geschleudert und sackte besinnungslos zusammen. Die junge Frau schrie auf und warf sich panisch auf ihren Mann. Dessen Gesicht war bleich wie eine frisch gekalkte Wand, seine Augen weit aufgerissen.
»Oh mein Gott, was war das?«
»Ich weiß es nicht.«
Die Schweißnähte und Stahlbolzen ächzten, die Elmsfeuer rollte unruhig hin und her. In der Nähe schrillte heiser eine Alarmglocke. Die Deckenbeleuchtung war erloschen. Hin und wieder flackerte für Sekundenbruchteile eine der Neonröhren auf und verwandelte das Geschehen ringsum in ein mehr als gespenstisches Schauspiel. Von Adler, die sich während der Explosion im Türrahmen festgehalten hatte, war unversehrt geblieben. Ohne dem jungen Paar, das sich zu ihren Füßen krümmte, Beachtung zu schenken, ging sie auf den reglos daliegenden Steward zu und beugte sich zu ihm hinunter. Mit behandschuhten Fingern rüttelte sie an seiner Schulter.
»Mommsen!«
Als keine Reaktion kam, tätschelte sie dem Bewusstlosen die Wange.
»Mommsen, können Sie mich hören?«
»Nichts.« Erneut fasste sie ihn an der Schulter.
»Was ist mit ihm?«
Die junge Frau kroch auf allen Vieren neben von Adler.
»Lassen Sie nur, Fräulein. Bleiben Sie lieber bei Ihrem Begleiter. Der hat Ihre Hilfe nötiger.«
Erschrocken über die herrische Kälte in von Adlers Ton, machte die Frau kehrt und krabbelte zu ihrem Mann zurück, der heftig atmend und mit angezogenen Knien auf dem Boden hockte und vor sich hinstierte. Eine zweite Erschütterung erfasste die Elmsfeuer, etwas schwächer als die vorangegangene. Dumpfes Grollen und Klirren folgten. Von Adler packte undamenhaft mit beiden Händen den gusseisernen Pfeiler und hielt sich daran fest. Im selben Moment gellte aus der Tiefe des Schiffes ein gewaltiger Schmerzensschrei.
»Wieder nichts, absolut nichts.«
Philippe Mousson, der Steuermann und erste Offizier der Elmsfeuer, knallte den Telefonhörer auf die Gabel an der Wand.
»Auch nicht auf dem verdammten Handy, nur dieses Summen. Genau wie vorhin, als ich versucht habe, die Hafenbehörde zu erreichen. Weiß der Teufel, was das ist.«
Der Kapitän hob schweigend den Kopf. Er sprach nur selten. Das war seine Natur. Tiefe Falten furchten seine Stirn.
»Was sehen Sie mich so an, Captain?«
Mousson ging nervös im Kommandostand auf und ab. Seine Kiefer malten.
»Ja, ich weiß, da rede ich davon, dass Leonid Brovny der beste Maschinist ist, der mir je auf allen sieben Meeren begegnet ist, nur damit uns ein paar Minuten später der halbe Kahn um die Ohren fliegt. Ein Unfall? Nein, das glaube ich nicht. Das heißt, mit Glauben hat das nichts zu tun, ich weiß es, so wie Sie es wissen.«
Moussan blieb stehen und sah dem Kapitän fest in die Augen.
»Und Sie wissen auch, Captain, dass es nicht viel gibt, wovor ich mich fürchte.«
Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht.
»Dass die Elmsfeuer nicht sinken wird, ist das eine. Aber was tun wir, wenn wir diesmal Brovny... Herrgott, wir haben noch nicht einmal den Hafen verlassen. Ich muss sofort runter in den Maschinenraum und nachsehen, was passiert ist. Vielleicht kann ich dort etwas tun.«
Er schlug die Hände vor die Augen.
»Hoffentlich noch etwas tun.«
»Und Mommsen, sage ich, er soll sich um die Passagiere kümmern. Er ist trotz allem ein guter Mann.«
Moussan hielt inne.
»Wie, Captain? Ruhe bewahren?«
Er seufzte. »Ruhe bewahren, das ist schön gesagt. Ich will versuchen, mich daran zu halten.«
Er sah auf die Uhr über der Tür.
»In knapp 2 Stunden wird es dunkel. Dann spätestens sollten wir auslaufen. 2 Stunden. Nicht viel Zeit. Wir können auf jemanden wie Brovny nicht verzichten.«
Der Kapitän schloss die Augen.
»Ja, Sie haben recht, Captain. Da stehe ich hier und heule wie ein Kadett, während die Uhr rückwärts läuft. Möge irgendwer oder irgendwas unserer armen Seelen gnädig sein, oder zumindest dem, was davon noch uns gehört.«
Moussan nahm seine Mütze vom Kopf und zerzauste sich das angegraute Haar. Dann straffte er seine Haltung und machte auf den Absätzen kehrt. Ohne noch einmal zurückzublicken, verließ er die Brücke und stieg hinab in den Bauch des Schiffes. So markerschütternd war der Schrei gewesen, dass er noch immer in den Köpfen der Anwesenden nachhallte. War dies wirklich der Laut eines Menschen gewesen? Gab es Tiere an Bord? Das Paar in den Flitterwochen kauerte zitternd neben der Tür, die ihn von Adlers Kabine führte. Das Deckenlicht zuckte. Als das Klingeln der Alarmglocke abrupt verstummte, war es still. Nur das stählerne Knacken des Schiffes hielt an.
»Werden wir sinken?«
Die Stimme der Frau erstarb. Ihr Mann griff nach ihrer Hand und drückte sie sanft.
»Nein, bestimmt nicht, wir werden nicht sinken.«
Im Gesicht der Frau schien für einen Moment die vertrauensvolle Miene eines Kindes auf, das sich in Begleitung seines Vaters sicher weiß.
»Wenn das Schiff ernsthafte Probleme hätte, wäre bestimmt schon jemand gekommen, um uns in Sicherheit zu bringen.«
»Glaubst du?«
Er nickte und versuchte ein Lächeln.
»Noch fahren wir ja nicht.«
Das Vertrauensvolle im Gesicht der Frau erlosch.
»Aber was ist, wenn der, der uns in Sicherheit bringen sollte, dort drüben?«
Ihr Blick ging hinüber zu von Adler, die wieder an Mommsens Seite kniete.
»Er ist doch nicht...«
Sie erhielt keine Antwort. Von Adler zerrte an der Krawatte des Stewards und öffnete seinen oberen Hemdknopf. Ein leises Seufzen entwich Mommsens Brust. Von Adler horchte auf.
»Mommsen, mein Lieber, hören Sie mich? Na los, kommen Sie wieder zu sich. Mommsen?«
Sie schlug ein weiteres Mal gegen Mommsens Wange und fächelte ihm Luft zu.
»Mommsen!«
Ein schwaches Wimmern war zu hören. Einer von Mommsens Armen begann zu zucken. Einmal, zweimal, dann das linke Bein. Von Adler rüttelte sanft an beiden Schultern. In Mommsens Kehle gurgelte es. Seine Lider flatterten. Die Lippen öffneten und schlossen sich schmatzend. Alle hielten den Atem an.
Ein zähes Röcheln, dann heiser erklang Mommsens Stimme. »Es lag wirklich nicht in meiner Absicht, gnädige Frau, vor ihrer Kabinentür für Tumult.«
Unter von Adlers verrutschtem Schleier war ein beinahe zärtliches Lächeln zu sehen.
»Mommsen«, sagte sie, »zäh wie Leder, nicht wahr?«
»Und hart wie Kruppstahl«, kam es leise zurück.
Vorsichtig schob von Adler eine Hand unter Mommsens Kopf und hob ihn leicht an. In Zeitlupe schlug Mommsen die Augen auf und murmelte,
»Mommsen, erster Steward an Bord der Elmsfeuer, zu Ihrer Verfügung.«
»Ach, ziemlich überschaubar, der technische Fuhrpark, den wir hier zur Verfügung haben. Ich meine, ich habe mir natürlich gedacht, dass hier alles eine Nummer kleiner ist, aber so klein? Andererseits, was soll auf einem Schiff wie diesem schon groß passieren? Um die Seekrankheit zu behandeln, brauchen wir schließlich keinen voll ausgestatteten Operationssaal, habe ich recht?«
Dr. Johnny Elm saß auf der mit weißem Krepp bezogenen Liege in der Krankenstation der Elmsfeuer und knöpfte langsam sein Hemd auf. Er nahm die Elektroden des EKGs, das auf einem kleinen Rollwagen neben ihm stand, befestigte dessen Saugnäpfe sorgfältig an seiner Brust und schaltete das Gerät ein. Es knackte mehrmals kurz hintereinander. Dann ließ sich ein gleichmäßiges Piepen vernehmen und Elms Herzfrequenz wurde in grünen Wellenlinien auf dem Bildschirm sichtbar. Er wiederholte: »Habe ich recht, Frau Hoy?«
»Lorna.«
»Wie bitte?«
»Haben wir uns nicht eben darauf geeinigt, dass Sie Lorna zu mir sagen und du?« »Ich komme mir sonst wie eine alte Frau vor. Frau Hoy können Sie mich gerne in 9 Jahren nennen, wenn ich 30 bin.«
»Ach so?« Elm grinste amüsiert.
30 ist für Sie schon alt. Was bin ich denn dann in Ihren Augen mit meinen 32,5?
Lorna zuckte lächelnd mit den Schultern.
»Meine Erfahrung hat gezeigt«, fuhr Elm gut gelaunt fort, »dass es einem Arbeitsverhältnis zuträglicher ist, wenn man eine gewisse professionelle Distanz wahrt, und deshalb werde ich Sie vielleicht doch lieber siezen.«
Lornas Lächeln verschwand.
»Ganz wie Sie meinen. Was machen Sie da eigentlich gerade, Herr Dr. Elm?«
»Was ich hier mache? Sieht man das nicht?
Ich kontrolliere das EKG. Traue keinem Gerät, das du nicht eigenhändig manipuliert hast.«
»Diese Weisheit stammt von meinem Doktorvater, Professor Maximilian Block. Sie haben bestimmt schon von ihm gehört. Ein überaus kluger und warmherziger Mensch. Und trotzdem ein sehr guter Arzt. Es gibt keine Krankheit, die er nicht kennt. Und wenn er etwas nicht kennt, dann ist es auch keine Krankheit.«
Elm lachte.
»Aber Scherz beiseite. Er und ich siezen uns auch und sind seit meiner Ausbildung sehr gut damit gefahren.« Er wandte sich wieder dem fiependen Apparat zu.
»Ein Puls von 71. Wer sagt's denn? Lehrbuchmäßig. Nein, sogar einen Deut besser als lehrbuchmäßig.«
Elm drehte an ein paar Knöpfen, wischte mit einem Tupfer aus Verbandsmull den Staub vom Bildschirm und betrachtete zufrieden sein Werk. Dann beobachtete er schweigend die Krankenschwester, die mit geübten Handgriffen das Behandlungsbesteck zählte und in dafür vorgesehene Fächer einsortierte.
»Sie ist ganz schön jung für so einen Job«, dachte er.
Aber was hieß schon jung? Er war mit seinen Anfang 30 selbst nicht im klassischen Alter für Schiffsärzte. Seine ehemaligen Kollegen hatten ihm geschlossen davon abgeraten, die sichere Klinik zu verlassen. Nur Professor Block nicht. Block hatte verstanden, dass seinem besten Assistenten keine Wahl blieb, als diesen, gelinde gesagt, unkonventionellen Weg zu gehen. Also hatte er ihn ziehen lassen, wissend, dass ihm eine glänzende Krankenhauslaufbahn bevorgestanden hätte. Aber vielleicht kam er ja irgendwann zurück. Lorna hob eine zu Boden gefallene Pinzette auf und legte sie in den Behälter für jenes Besteck, das sterilisiert werden musste. Dabei rutschte ihr eine Haarsträhne ins Gesicht. Achtlos strich sie diese zurück hinters Ohr.
»Und sie ist außergewöhnlich hübsch«,
Elm seufzte. Mit dem Tupfer, den er noch in der Hand hielt, wischte er sich über die brennenden Augen und schneuzte sich leise. Lorna drehte ihm glücklicherweise den Rücken zu und klapperte so laut mit ihren Utensilien, dass sie von seiner plötzlichen melancholischen Anwandlung nichts mitbekam. Einige Augenblicke später veränderte sich das gleichmäßige Piepen des EKGs. Es wurde schneller. Elm sah überrascht auf. Die Amplitude auf dem Bildschirm zeigte ungewöhnlich starke Ausschläge. Sein Puls, sah er, stieg langsam, aber stetig an. 82 Herzschläge pro Minute, 94, 106, 114, 122. Lorna ließ von ihrer Arbeit ab und drehte sich irritiert nach dem Gerät um. Sie sah Elm, der nach wie vor auf der Liege saß und eher fasziniert als beunruhigt die Anzeige vor sich betrachtete.
»Was machen Sie denn mit dem EKG, Dr. Elm?«
»Gar nichts. Die Frage muss eher lauten, was macht das EKG mit mir?«
»Wie bitte?«
Lorna kam besorgt näher.
»Sehen Sie selbst, das ist wirklich höchst seltsam. Wenn man diesen Werten hier Glauben schenken darf, habe ich momentan einen Herzschlag von 178 und darüber hinaus Vorhofflimmern.«
Er fasste sich irritiert an die Halsschlagader. »Allerdings fühle ich mich ganz normal.«
Lorna zog skeptisch die Stirn in Falten.
»Dann stimmt etwas mit dem Apparat nicht. Komisch, bis eben ging er doch noch. Lassen Sie mich mal sehen.« Sie ging um die Liege herum und klopfte mit den Fingerknöcheln auf das Gehäuse, ohne Ergebnis.
»Und Sie sind sicher, dass Sie das mit dem Manipulieren nicht zu wörtlich genommen haben?«
Elm schüttelte ratlos den Kopf. Sein Herz raste laut Anzeige mit 192 Schlägen pro Minute. Lorna überprüfte die Kontakte an seiner Brust. Alles war vorschriftsmäßig verkabelt.
Da, hauchte Elm im selben Moment und deutete auf den Bildschirm. Nicht zu fassen. Asystolie, Herzstillstand.
Tatsächlich zeigte die Kurve keinen Ausschlag mehr. Das hektische Piepen ging in einen schrillen Dauerton über, der gleich darauf von gewaltigem Lärm geschluckt wurde. Lorna riss panisch die Arme in die Höhe.
»Oh mein Gott, was ist das?«
Sie taumelte rückwärts und krallte sich haltsuchend an Elms halbnacktem Oberkörper fest, während das ganze Schiff von einer, so schien es, gewaltigen Detonation bebte.
»Mommsen, da sind Sie ja. Sollten Sie sich nicht um unsere Passagiere kümmern, anstatt hier herumzuliegen?«
Mousson war, so schnell er konnte, die schmale Treppe zum Kabinentrakt hinuntergestiegen. Von dort führte ein schmaler Korridor zu einer Metalltür, über die man den Maschinenraum zwei Decks tiefer erreichte. Der im flackernden Zwielicht benommen daliegende Steward, das verstörte Ehepaar und die als einzige gefasst wirkende Baroness von Adler hatten ihn für einen Moment irritiert. Doch Mousson war kein Mann, der sich von Unvorhergesehenem aus der Ruhe bringen ließ. Unsicherheit verbot sich in seiner Position von selbst, und falls sie ihn doch einmal befiel, wusste er sie hinter einer rauen Schale gut zu verbergen.
»Madame, ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Er gab von Adler die Hand und half ihr beim Aufstehen.
»Ja, danke, mir geht es gut.«
Mousson drehte sich um.
»Und Ihnen?«
Die junge Frau und ihr Mann erhoben sich schwerfällig vom Boden. In ihren Gesichtern lag Erleichterung darüber, dass sich nun endlich jemand ihrer annahm. Mousson musterte beide von oben bis unten, klopfte dem Mann beruhigend auf die Schulter und ging einen Schritt weiter mit geraffter Uniformhose in die Hocke.
»Hey, Mommsen, ich bin es, Mousson, Ihr erster Offizier. Erkennen Sie mich?«
Moussons Blick fiel auf die Flasche Cognac, die neben Mommsen auf dem Boden lag, und seine Miene wechselte von Besorgnis zu Verärgerung.
»Ja, das darf doch nicht wahr sein, Mommsen. Sind Sie besoffen?«
Er roch am Atem des Stewards. Von Adler trat aus dem Schatten der Säule.
»Die Flasche habe ich bei Herrn Mommsen bestellt. Er war gerade auf dem Weg zu mir, als es zu diesem Zwischenfall kam.«
Sie nahm Mousson den edlen Weinbrand aus der Hand.
»Herr Mommsen ist in Ausübung seiner Pflicht mit dem Pfeiler dort kollidiert.«
Mommsen lallte Unverständliches. Mousson half ihm, sich aufzurichten, und lehnte ihn sitzend gegen die nächste Wand.
»Ja, das wird schon, Mommsen. Ruhen Sie sich noch ein Weilchen aus und melden Sie sich, sobald Sie wieder stehen und gehen können, auf der Brücke.«
Mousson erhob sich, legte die linke Hand an die Hosennaht und führte die rechte zum Gruß an die Schläfe.
»Entschuldigen Sie mich nun bitte, der Maschinenraum wartet.«
Eilig setzte er sich in Bewegung, doch der verängstigte Blick der jungen Frau ließ sie noch einmal kurz innehalten. Mit um Wärme bemühter Stimme sagte er,
»Machen Sie sich keine Sorgen, ich kann Ihnen versichern, dass die Elmsfeuer bereits ganz andere Manöver heil überstanden hat. Vorerst besteht keine...«
Ein lauter Schlag unterbrach ihn. Die Köpfe aller fuhren herum. Das Geräusch kam von der Eisentür am Ende des Korridors. Ein zweiter Schlag folgte. Jemand auf der anderen Seite versuchte, die Klinke herunterzudrücken. Wieder krachte es dumpf. Dann wurde die Tür mühsam aufgezogen. Die junge Frau unterdrückte einen Aufschrei. Ihr Mann wurde wieder bleich. Selbst Mousson wirkte einen Moment lang unschlüssig, was er tun sollte. Dann jedoch ging er auf die Gestalt zu, die sich stöhnend im Türstock festhielt.
»Um Gottes Willen, Brovny! Bleiben Sie, wo Sie sind, ich komme!«
Es war der Maschinist der Elmsfeuer, der taumelnd dort vor ihnen stand. Sein Gesicht war zu einer grauenhaften Maske verzerrt. Als Mousson ihn erreichte und den schweren Mann unter den Schultern packte, um zu verhindern, dass er einfach umkippte, schrie dieser laut auf. Sein linkes Bein, das konnten alle sehen, war mit mehreren groben Lappen umwickelt. Durch den Stoff sickerte Blut, sehr viel Blut. So viel, dass es an einigen Stellen bereits auf den Boden sickerte. Mousson versuchte keuchend, den Verletzten aufrechtzuhalten und gleichzeitig dessen verwundetes Bein zu entlasten. Doch bei jeder Bewegung brüllte Brovny vor Schmerz wie ein weitwundes Tier.
»In drei Teufelsnamen, Brovny, was ist passiert?«
Mousson schob sich mit blutverschmierter Hand die Offiziersmütze in den Nacken.
»Blut! Es ist alles voller Blut!«
stammelte die junge Frau. Ihr Atem flatterte.
Ihr Mann starrte apathisch auf die rote Lache, die sich langsam über den Fußboden ausbreitete. Er schien wie gelähmt. Von Adler hob die Cognacflasche auf, entkorkte sie und reichte sie Mousson.
»Hier, geben Sie Herrn Browny einen Schluck davon. Das wird ihn beruhigen.«
Browny stierte glasig in von Adlers Richtung. Gierig griff er nach der Flasche, nahm hastig einen tiefen Schluck, ächzte, setzte noch einmal an und soff wie ein Verdurstender. Als beinahe die Hälfte des goldbraunen Inhalts geleert war, begann er zu wimmern.
»Rosina«,
die junge Frau hauchte.
»Ich glaube, mir wird...«
Dann kippte sie um. Ihrem Mann gelang es gerade noch, sie aufzufangen. So sanft wie möglich ließ er sie zu Boden gleiten und lagerte ihre Füße auf einem der beiden Rucksäcke. Fahrig strich er ihr das schweißnasse Haar aus dem Gesicht. Dabei sah er selbst aus, als müsse er sich jede Sekunde übergeben. Mousson hatte derweil genug damit zu tun, den verletzten Browny bei Bewusstsein zu halten. Er brüllte ihm ins Ohr.
»Browny, bleiben Sie wach, hören Sie! Was ist mit Rosina? Ist ihr etwas passiert? Browny, verstehen Sie mich?«
Der Maschinist stöhnte. Kaum verständlich kam ein
»Weg. Sie ist weg.«
»Wie weg? Sie kann doch nicht weg sein. Wir sind hier auf einem Schiff.«
Mousson schlug Browny mit dem Handrücken ins Gesicht.
»Los, reden Sie!«
Er packte ihn noch fester unter den Armen, um ihn nicht fallen zu lassen. Browny verdrehte die Augen.
»Browny, verdammt, ist Rosina bei der Explosion etwas passiert?«
Statt zu antworten, patschte Browny sich mit dem öligen Ärmel mehrmals unkontrolliert ins Gesicht und schrie, verzweifelt laut, dass es in den Fluren widerhallte.
»Rosina!«
Dann sank sein Kopf auf die Brust und sein Körper erschlaffte. Um ein Haar wäre er Mousson aus den Händen gerutscht.
»Browny, zum Teufel! Bleiben Sie wach, Browny!«
Moussons Schuhe tappten schmatzend in eine Pfütze gerinnenden Blutes.
»Scheiße! Das ist ja das reinste Schlachtfest.«
Er fuhr herum.
»Mommsen, nehmen Sie meine Jacke. Wir müssen sein Bein unterhalb der Leiste abbinden. Der Mann verreckt uns sonst. Mommsen!«
Mommsen versuchte sich aufzurappeln und brabbelte dabei wirres Zeug.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
Von Adler zerrte Mousson die Jacke von Schulter und Armen und schlang sie, so fest es ging, um Browny's Oberschenkel.
»Sehr lange wird das nicht halten, fürchte ich.«
»Wir brauchen dringend den Arzt.«
Presste Mousson zwischen den Zähnen hervor, während er seine Stabtaschenlampe in den Jackenknoten schob und sie wie einen Schraubstock festzog.
»Die Krankenstation liegt nur ein Deck tiefer. Bis dahin kann ich ihn vielleicht schleppen. Verdammt haben diese Russen schwere Knochen.«
Er wuchtete sich mit von Adlers Hilfe Browny's reglosen Körper auf den Rücken und hielt ihn an beiden Armen fest. Dann setzte er sich wankend in Gang und zog dabei auf dem rostigen Metallboden eine dunkle Blutspur hinter sich her.
»Madame, wären Sie so freundlich...«
Von Adler nickte.
»Ja, ich kümmere mich um die anderen.«
Sie warf einen Blick auf das verstörte Ehepaar und den desolaten Stuart.
»Sehen Sie lieber zu, dass Sie...«
Beim letzten Wort war die schwere Eisentür bereits krachend hinter Mousson und Browny ins Schloss gefallen. Der Steuermann holte tief Luft, packte Brownys Unterarme so fest er konnte und nahm tastend die erste Stufe, die zum nächst tiefer gelegenen Deck führte. Die Tür zur Krankenstation wurde krachend aufgestoßen. Jemand, den Johnny Elm nicht kannte, brüllte ihm etwas entgegen, das er zunächst nicht verstand. Als er glaubte zu wissen, was der andere von ihm wollte, reagierte er ruhig, wie er es sich auf der Unfallambulanz antrainiert hatte. In dem kleinen, beinahe quadratischen Raum mit den zwei Bullaugen sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Medizinisches Gerät war aus Regalfächern und Schubladen gefallen und lag verstreut auf dem Boden. Zu Bruch gegangene Ampullen und Fläschchen ergossen ihren Inhalt über lose Papiere und Verbandsmaterial. Mousson nahm von dem Chaos um sich herum wenig wahr. Er packte Browny, der vor Schmerzen immer wieder das Bewusstsein verlor, wuchtete den schweren Körper von sich herunter und ließ ihn unsanft auf die Liege vor sich sacken. Browny ächzte auf. Mousson wischte sich erschöpft den Schweiß von der Stirn. Die Muskeln um seine Wirbelsäule brannten wie Feuer.
»Was ist passiert?«, fragte Elm. »Im Maschinenraum muss es eine Verpuffung gegeben haben, mit einer ziemlichen Druckwelle, so oder so ähnlich jedenfalls. Sicher ist, dass er...«
Bei er deutete Mousson auf Browny's blutdurchdrängten Verband.
»Bei der ganzen Sache mit dem Bein zur falschen Zeit am falschen Ort war.«
Elm beugte sich über den Verletzten und schaltete sein Gehirn in den Notfallmodus. Er hatte in seiner kurzen Laufbahn bereits mit vielen Schwerverletzten zu tun gehabt. Für keinen von ihnen war er jedoch alleine verantwortlich gewesen, bis zu diesem Moment. Er streifte sich ein paar Latex-Handschuhe über und begann, Brovnis Bandagen zu betasten. Dabei sprach er mehr zu sich selbst. »Patient verliert viel Blut«, er tätschelte Brovny die Wange. »Hallo, Herr...«
»Brovny«, raunzte Mousson.
Johnny Elm ließ sich von dem rauen Ton nicht beeindrucken. Aus dem OP war er rüde Umgangsformen gewohnt.
»Herr Brovny, können Sie mich verstehen?«
Der Angesprochene ließ ein leises Stöhnen hören.
»Rosina«,
seine Augen blieben geschlossen. Unter den Lidern zeichnete sich die Bewegung irrlichternder Augäpfel ab.
»Patient ist kaum bei Bewusstsein. Vermutlich Volumenmangelschock«,
murmelte Elm und drehte sich hilfesuchend um.
»Frau Heu, ich brauche eine Verbandsschere, schnell!«
Er legte Zeige und Mittelfinger auf die Arterie an Brovnys Handgelenk und hielt die Luft an. Lorna nickte knapp und beugte sich unter einen der Stühle, wo Teile des verstreuten Bestecks lagen. Elm nahm derweil das Blutdruckmessgerät aus der Tasche seines Kittels und fixierte die Manschette an Brovnys Oberarm. Niemand sprach, während er die Luftpumpe betätigte. Wenig später waren nur das Zischen entweichender Luft und Brovnys rasselnder Atem zu hören. Elm zog das Stethoskop von den Ohren.
»Vitalfunktion schwach messbar. Blutdruck 90-60, stark tachykard. Wir müssen unbedingt seinen Kreislauf stabilisieren. Der Blutverlust ist massiv.
Von den Schmerzen bestimmt nicht zu reden. Frau Heu, machen Sie bitte eine Infusion mit Ringerlösung fertig und mengen Sie diese Ampulle Schmerzmittel hierbei. Beeilen Sie sich!«
Mit der Schere fuhr er unter die erste Lage des blutnassen Verbands. »Herr Brovny, können Sie mich verstehen?« Brovny seufzte leise. »Ich schneide jetzt Ihren Verband auf, um mir die Verletzung anzusehen.«
Die Scherblätter waren außerordentlich scharf. »Ach, das sieht nicht gut aus, gar nicht gut.«
»Haben Sie eine Ahnung, was das hier überhaupt für Tücher sind, Herr?«
»Mousson, ich bin der erste Offizier.«
Mousson blickte Elm über die Schulter. Sein linkes Augenlid zuckte nervös. Der Arzt löste die oberste Verbandsschicht und ließ den von Blut und Schmutz geschwärzten Stoff in einen Plastikeimer fallen.
»Ach, das Zeug starrt ja vor Dreck.«
Mousson sog pfeifend Luft durch die Nase.
»Sieht aus wie Illappen. Was denken Sie, Doktor? Kommt er durch?«
»Schwer zu sagen. Ich muss zunächst einmal den Verband abbekommen, ohne die Wunde zu vergrößern. Das ist leichter gesagt als...«
Die Klingen der Schere verbissen sich in die zweite Verbandsschicht.
»Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann...«
Mousson wischte sich Schweiß von der Stirn.
»Ja, das können Sie. Nehmen Sie zusammen mit Frau Heu die Arme und das gesunde Bein und halten beides fest. Und ich meine wirklich fest.«
Mousson stolperte an das Kopfende der Liege, nahm Brovnys Handgelenke und presste sie grob gegen das Polster. Lorna tat dasselbe mit dem rechten Bein. Inzwischen hatte Elm die vorletzte Stoffschicht erreicht. Der Maschinist wand sich stöhnend.
»Rosina«,
sein Brustkorb hob und senkte sich in kurzen Abständen.
»Rosina?«
Elm sah verwundert auf.
»Da sagt er nun schon die ganze Zeit. Haben Sie eine Ahnung, wen er damit meint?«
»Rosina ist seine sechsjährige Tochter. Wir haben sie mit an Bord und,
»Ein sechsjähriges Mädchen?«
Lorna hob erschrocken die Hand vor den Mund.
Elm zog die Stirn in Falten.
»Ist dem Kind bei der Detonation etwas, ich meine...«
»Nein, ich glaube nicht, dass... Brovny sagt, sie sei verschwunden.«
Elm unterbrach ihn. »Sie glauben nicht?«
Moussons Miene verfinsterte sich.
»Mit Verlaub, Doktor, wären Sie schon etwas länger auf diesem Schiff als ein paar Stunden, wüssten Sie das?«
Elm zog mit einem Ruck den letzten Verbandsrest von Brovnys Bein. Dieser schrie auf. Elm kniff die Augen zusammen und ließ zischend Luft durch die Lippen entweichen. Der sonst so hartgesottene Mousson wandte den Blick ab. Elm rieb sich mit dem rechten Unterarm die feucht glänzende Stirn. Sein Blick streifte Lorna.
»Frau Heu, ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
»Ja, ja, alles in Ordnung. Es ist nur...«
»Ja«, ergänzte Elm ihren Satz. »Es ist auch weit schlimmer, als ich erwartet hatte.«
Er beugte den Kopf wieder über das verletzte Bein und zog die Arbeitslampe zu sich heran. Was im hellen Lichtschein vor ihm lag, war selbst für seine an Extremen geschulten Sinne eine Herausforderung. Mechanisch murmelte er,
»Sieht nach einer vollständigen Quetschung der linken unteren Extremität aus.
Vermutlich multiple Fraktur von Tibia und Fibula, bei gleichzeitiger Zerstörung des gesamten Muskel- und Bänderapparats.
Er betastete mit einem Spatel die breiige Masse aus zusammengeschnurrter Haut, grobkörnigem Fettgewebe und Muskelmasse. Das, was noch vor einer Stunde ein gesunder Körperteil gewesen war, befand sich nun in einem derart schlimmen Zustand, dass Elm mit seinem Spatel vereinzelte Nervenstränge anheben konnte, als seien es die gerissenen Saiten einer Violine.
»Und was bedeutet das nun?«
Moussan zog seine Mütze vom Kopf und fuhr sich ratlos durch das Haar. Elm sah zu der hochgewachsenen Gestalt auf.
»Das bedeutet, dass dieses Bein, selbst bei einem voll ausgestatteten Operationssaal...«
Er besann sich.
»Frau Hoy, wählen Sie bitte sofort den Notruf. Noch sind wir im Hafen. Wir brauchen umgehend ein Rettungsteam, sonst stirbt uns der Mann unter den Händen weg.«
»Das? Das ist Ihre Prognose?«
Moussans Stimme klang fahl, während Lorna sich den Telefonhörer ans Ohr presste. »Ja, das ist die Prognose.«
Elm pumpte die Blutdruckmanschette an Brovnis Oberarm auf und sah hinüber zu Lorna.
»Was ist? Geht niemand ran?«
Lorna entgegnete nichts und lauschte.
»Das kann nicht sein, das ist schließlich die Nummer der Rettung!« brüllte Elm.
Lorna schüttelte den Kopf.
»Die Leitung ist irgendwie gestört.«
Sie legte hastig auf und wählte dann wieder.
»Nichts, nur ein Summen.«
»Summen? So eine verdammte... Hier, nehmen Sie mein Handy.«
Elm schleuderte das Telefon durch die Luft und setzte sich das Stethoskop wieder auf die Ohren. Langsam entwich die Luft aus der Manschette.
»Blutdruck fällt weiter, scheiße!«
Mit leisem Klopfen tropfte ein unappetitliches Gemisch aus Blut und öligem Schleim von der Liege auf den Boden. Lorna ließ das Mobiltelefon sinken.
»Hier auch, keine Verbindung, nur Summen.«
»Wie vorhin auf der Brücke«,
murmelte Moussan und setzte die Mütze wieder auf. Dann knetete er seine Hände, bis die Knöchel weiß hervortraten.
»Herzfrequenz 138.«
Elm betätigte ein weiteres Mal die Luftpumpe. Brovny stöhnte. Mit den Händen griff er wirr in die Luft, als erwehre er sich eines unsichtbaren Gegners.
»Rosina!«
»Herr Moussan, halten Sie Herrn Brovny bitte fest. Frau Hoy, wir müssen ihm mehr Schmerzmittel geben und hoffen, dass uns sein Kreislauf dadurch nicht vollständig absäuft. Hier, nehmen Sie. Warten Sie, ich mache es selbst.«
Mit geübtem Griff köpfte Elm eine neue Ampulle und zog den Kolben einer Spritze zurück.
»Frau Hoy, messen Sie im Halbminutentakt Puls und Blutdruck. Wir dürfen den Mann nicht verlieren. Und ich muss eine Entscheidung fällen.«
»Eine Entscheidung?«
Moussan unterbrach das Kneten seiner Hände.
»Ich denke, uns bleibt in dieser Situation kein Spielraum, wenn wir Herrn Brovnys Leben retten wollen.«
Elm sah Lorna fest in die Augen. Sie nickte kaum merklich. Ein sonderbares Gefühl von Wärme durchströmte Elm. Die einzige Möglichkeit, die ihnen blieb, sie musste die richtige sein. Der junge Arzt räusperte sich leise, und man merkte seiner Stimme die innere Zerrissenheit nicht an, als er sagte, »Wir werden amputieren.«
»Glaubst du, dass wir uns richtig entschieden haben?«
Die junge Frau, noch immer blass, zog ein Bündel T-Shirts aus ihrem Rucksack und sortierte diese gedankenverloren vor sich auf der Bettdecke.
»Wie meinst du das, richtig?«
Ihr Mann saß auf der anderen Seite des schmalen Doppelbetts in der kleinen Kabine und drehte seinen Oberkörper in ihre Richtung.
»Ob es die richtige Entscheidung war, unsere Flitterwochen nicht auf einer ruhigen, warmen Insel zu verbringen, sondern auf diesem Schiff?«
Der Mann legte die Bordkarten, die er in den Händen hielt, auf dem abgestoßenen Nachttisch ab und ließ sich hintenüber auf die Laken fallen.
»Gegenfrage. Waren wir nicht beide der Meinung, dass wir mit Ende 20 noch nicht reif für einen Rentnerurlaub sind? So viel von meiner Seite zu Gran Canaria.«
Er machte eine kurze Pause.
»Was wir über die Elmsfeuer gehört haben, klang doch ziemlich gut, oder nicht? Eine Schifffahrt von Hamburg über Irland nach Island, zu einem Preis, für den man auf einem richtigen Kreuzfahrtschiff noch nicht einmal die Besenkammer buchen könnte.«
Er grinste zufrieden über das Schnäppchen.
»Tja, sehr viel anders als in der Besenkammer eines Kreuzfahrtschiffes sieht es hier ehrlich gesagt auch nicht aus.«
Die Frau rümpfte die Nase.
»Naja, das liegt aber vor allem daran, dass bei der kleinen Erschütterung vorhin alles ein bisschen durcheinander geraten ist. Wenn wir erst einmal ausgepackt und uns hier häuslich eingerichtet haben, sieht das bestimmt schon ganz anders aus.«
»Kleine Erschütterung? Dafür warst du aber ziemlich blass um die Nase.«
»Boah, blass.
Mein Körper muss sich nur an die Seeluft gewöhnen, das ist alles.
Was ist denn aus deiner Abenteuerlust geworden?«
Die beiden sahen sich herausfordernd an, und die Frau ließ sich ebenfalls nach hinten sinken. Ihre Köpfe lagen nun nebeneinander.
»Meinst du mit...«
Sie zeichnete mit den Fingern ein paar Anführungsstriche in die Luft.
»Abenteuer eventuell bewusstlose Stewards?«
Der Mann gluckste.
»Putzi!«
»Oder blutüberströmte Männer, die wie Tiere beim Schlachter brüllen?«
Die Frau schüttelte sich, als sie an Brovnis fürchterlichen Auftritt dachte.
Ihre Augen bekamen einen feuchten Glanz. »Ob es dem Mann inzwischen wieder besser geht?«
»Ja, bestimmt. Der erste Offizier, Moustache, oder wie er heißt, hat doch einen relativ kompetenten Eindruck gemacht.«
»Ja, wenn relativ kompetent nur ausreicht, um uns heil ans Ziel zu bringen.«
Die Frau seufzte.
Ihr Mann wechselte von der Rücken- in die Bauchlage und ließ die Finger der linken Hand zärtlich über ihren Bauch gleiten. Mit einem Mal wirkte er ein wenig unsicher.
»Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Die Reise abbrechen? Jetzt schon?«
»Nein.«
Sie zog einen Schmollmund und rollte sich in seine Arme.
»Du hast ja recht. Wir werden ab jetzt bestimmt eine tolle Reise haben und wundervolle Flitterwochen.«
Er küsste sie zärtlich auf die Wange. Sie schmiegte sich noch fester an ihn und imitierte dabei das wohlige Schnurren einer Katze, was er zum Anlass nahm, sein romantisches Bemühen zu verstärken. Er rieb seinen Körper sanft an ihrem und brummte,
»Was hältst du davon, wenn wir vor den Rucksäcken erst noch etwas ganz anderes auspacken?«
Sie grinste.
»Bist du sicher, dass du dazu schon wieder in der Lage bist?«
»Ich werde dir gleich zeigen, wozu ich schon wieder in der Lage bin.«
Er vergrub sein Gesicht in ihre Halsbeuge und fuhr mit der Hand langsam unter ihren Pullover. Sie ließ ein heiseres Kichern hören, schloss die Augen und durchpflügte mit beiden Händen fordernd seine dichten schwarzen Locken. Als seine Zunge gierig in ihr Ohr stieß, stöhnte sie leise auf. Für einen kurzen Moment öffnete sie die Lider, nur einen Spalt breit, und jeder Ausdruck von Verlangen fiel ihr schlagartig aus dem Gesicht. Ihr Körper versteifte sich. Mit geweiteten Pupillen starrte sie auf die gegenüberliegende Wand. Der Mann registrierte die plötzliche Veränderung und löste sich widerwillig aus ihrer weichen Halsbeuge.
»Was ist?« ächzte er.
»Wieso hörst du auf?«
Die Erregung verlieh seinem Blick etwas Dümmliches.
»Da, da drüben.«
Der Mann drehte sich um. Der abrupte Stimmungswandel seiner Frau war ihm alles andere als geheuer.
»Wo?«
»Da drüben«,
stammelte sie erneut.
»Was ist da drüben? Ich sehe nichts.«
Die Frau löste sich aus seinem Griff, erhob sich und ging vorsichtig auf die Wand zu, die ihre von der Nachbarkabine trennte.
»Da, da war gerade ein kleines Mädchen, ein Kind und ein, sie sind hier durch die...«
Sie streckte ungläubig die Hand nach der verblichenen Tapete aus. Der Mann hauchte, »Durch die Wand?«
Blutdruckmanschette, Skalpell, Knochensäge, Gefäßklemmen.
Johnny Elm brauchte Lorna nicht zu sagen, was er für die bevorstehende Operation benötigte. Sie kannte die Geräte und legte sie eines neben das andere auf der Platte des niedrigen Beistelltischs bereit. Dann rollte sie das mobile Möbel neben die Untersuchungsliege. Ihnen blieb nicht viel Zeit. Mit Hilfe eines Riemens staute Elm das Blut in Brovnis linkem Arm. Sofort traten die Venen hervor. In eine davon schob er eine dicke Kanüle und legte einen zentralen Venenkatheter. Der Verletzte spürte davon nichts. Das Morphin wirkte. Lorna reichte Elm eine kleine, bereits geöffnete Ampulle und eine Einwegspritze. Konzentriert zog Elm den Kolben zurück und die klare Flüssigkeit schoss aus dem Glasfläschchen in die Spritze. Mit einem Schnalzen des Zeigefingers entfernte er letzte Luftblasen aus dem Hohlraum und verband die Düse der Spritze mit der des Venenzugangs.
»So, dann wollen wir ihn mal vollständig ins Reich der Träume schicken«,
murmelte er und injizierte langsam, Millimeter für Millimeter, das Narkosemittel in Brovnis Körper.
»Wenn es Ihnen recht ist, lasse ich Sie jetzt alleine«, brummte Mousson.
Wieder knetete er seine Hände, als seien sie ein Stück Teig.
»Ich muss mir das nicht ansehen. Scheint, als wüssten Sie, was Sie tun, Doktor.«
Elm nickte.
»Als wüssten Sie, was Sie tun«, echote es in seinem Kopf.
Geräuschlos wurde die Tür geschlossen. Für einen Moment war das Zischen der sich füllenden und wieder erschlaffenden Blutdruckmanschette das einzige Geräusch im Raum.
Lorna nahm das Stethoskop von den Ohren und flüsterte, um Elms Konzentration nicht unnötig zu stören. »Ich denke, er ist soweit. Sie können anfangen.« Wieder fühlte Elm, wie ein seltsam warmes Gefühl ihn durchströmte. Seine Hände waren völlig ruhig. Er griff nach der zweiten Kunststoffmanschette auf dem Beistelltisch, legte sie knapp unterhalb der Leiste um Brovnis Oberschenkel und zurrte sie fest. Nach einigen Sekunden tat die Blutsperre ihre Wirkung. Das Gewebe wurde weiß. Elm sah hinüber zu Lorna, die sich das Stethoskop wieder auf die Ohren gezogen und die Finger der rechten Hand an Brovnis Arterie gelegt hatte. Sie presste angestrengt die Lippen aufeinander und nickte. Elm atmete tief durch. Dann setzte er das Skalpell an und tat den ersten Schnitt. Brovni rührte sich nicht. Sein Brustkorb hob und senkte sich ruhig. Gleichmäßig arbeitete sich die scharfe Klinge durch die Hautschichten und das darunterliegende Muskelgewebe. Als der Stahl den Oberschenkelknochen erreichte, was ein kratzendes Geräusch verursachte, ging in Wellen ein Zittern durch Brovnis Körper. Tief in seiner Kehle begann es zu gurgeln. Lorna sah nervös von seinem Handgelenk auf. »Etwas stimmt nicht mit seinem Blutdruck, und der Puls ist fast weg.« Elm hob das Skalpell an, wischte sich mit dem Kittelärmel den Schweiß von der Stirn und legte irritiert Zeige- und Mittelfinger auf Brovnis Halsschlagader. »Tatsächlich, nichts.« Er neigte sein Ohr ganz nah an Brovnis Mund. Kein Atem. Zwischen Elms Augen bildete sich eine tiefe Falte. »Verdammt«, flüsterte er. »Kammerflimmern?« Farben und Formen verschwammen vor Moussons Augen, als er durch Türen und enge Flure dem Maschinenraum entgegenstapfte. In ihm rumorte es. Vermutlich war der Kessel des Schiffs beschädigt. Wie schwer würde er in Kürze herausfinden? Doch das zu erwartende Ausmaß des Schadens war es nicht, das ihn beunruhigte. Mousson wusste, dass ein lidierter Kessel das Auslaufen der Emsfeuer nicht verhindern würde. Es war Brovnis schlimmer Zustand, der ihn umtrieb. Der Russe war der Einzige an Bord, der den komplizierten Organismus des Schiffes kannte und seine Zeichen zu deuten vermochte. Und nun lag er schwer verletzt auf der Krankenstation. Wie schwer, das hatte Mousson eben selbst gesehen, und keiner konnte ihm sagen, ob Brovny die nächsten Stunden überstehen würde. Er beschleunigte seine Schritte. Hoch über ihm zog jetzt eine Sturmfront auf, wie er seit Ewigkeiten keine gesehen hatte. Der Donner war bis hier unten zu hören. Und noch etwas anderes arbeitete in ihm. Was war mit Rosina geschehen, Brovnis Tochter? Hätte die Elmsfeuer sich doch nur schon draußen auf See befunden, Mousson wäre um einiges entspannter gewesen. Mochten die Wellen ruhig so hoch gehen wie ein Haus und ihren alten Kahn vor sich hertreiben wie einen Spielball, mochten die Böen so heftig sein, dass man sich zur Arbeit an Deck festtäuen musste, es war ihm einerlei. Das Meer war sein Element, und er wusste in jeder Sekunde, was zu tun war, blind. Aber hier im Hafen kam er sich vor wie ein gestrandeter Wal, der von seinem eigenen Gewicht langsam aber sicher erdrückt wurde. Es war kaum zu ertragen. Mousson stieß eine weitere Eisentür auf. Fast war er da. Man konnte den heißen Atem aus Diesel und Schweiß, der dem Maschinenraum entströmte, bereits deutlich wahrnehmen. Plötzlich hielt Mousson inne. Das Telefon in seiner Jackentasche fiepte. Hatte sich diese unselige Funkstörung endlich erledigt? Er zog das Handy hervor und drückte die Rufannahme. »Hallo? Ah, Captain. Ja, es gibt mich noch, was sich von anderen Personen auf diesem Schiff nicht ohne weiteres behaupten lässt. Wie? Erzähle ich Ihnen später. Ja, ich bin gleich unten im Maschinenraum, dann weiß ich mehr. Captain? Hallo? Captain? Merd!« Mousson riss das Handy vom Ohr und sah zornig auf das Display. Der Anzeige nach war die Verbindung zur Brücke intakt. Trotzdem war nichts mehr zu hören. Er presste das Telefon wieder ans Ohr, und da war es wieder, das sonderbare Surren. Im Äther knackte es leise. Einmal, zweimal. Vielleicht befand er sich diesmal auch einfach nur zu tief unten, um guten Empfang zu haben. Es knackte erneut. Dann hörte Mousson, wie aus großer Entfernung, den leiernden Ton einer alten Schallplatte, altmodische Salonmusik und die Stimmen eines Mannes und einer Frau. Er konnte nicht verstehen, was sie sagten. Nach einer Weile jedoch erkannte er, um wen es sich handelte. Putzi Mommsen und Baroness von Adler. Mousson hielt den Atem an. Worüber sprachen die beiden? Und wieso in seinem Telefon? Hin und wieder brach Mommsen in Gelächter aus.
Von dem Schlag auf den Kopf hat er sich also wieder erholt,
dachte Moussant grimmig, als etwas geschah, das seine Aufmerksamkeit vollständig umlenkte. Das Deckenlicht begann nervös zu flackern. Ohne das Telefon vom Ohr zu nehmen, starrte Moussant auf einen etwa 5 Meter von ihm entfernten Punkt des Korridors. Dort stand, ihm halb zugewandt, die kleine Rosina, Brovnis Tochter. Sie trug ihr dunkelrotes Lieblingskleid mit den weißen Punkten und schien ihn nicht zu bemerken. Wo kam sie auf einmal her? Es gab an dieser Stelle nirgends eine Tür. Moussant wollte auf das Mädchen zugehen, es ansprechen, als eine weitere Gestalt im Flur auftauchte. Er blieb stehen. Eine unsichtbare Kraft hielt ihn fest. Er beobachtete, wie Rosina ihre Kinderhand ausstreckte und die der anderen Person ergriff. Gleich darauf, als sei dies völlig normal, waren beide durch die nächstliegende Wand verschwunden. Moussant wusste, wer diese andere Gestalt war. Doch Rosina? Jemand schrie ihm durch das Telefon ins Ohr. Moussant zuckte zusammen.
»Captain, ja, ich bin noch da.«
Johnny Elm riss Brovnis ölverschmiertes Hemd auf. Knöpfe spritzten zu Boden. Er holte eine Ellenlänge aus und hieb mit der Faust fest auf den mächtigen Brustkorb. Rippen knackten und in der Lunge gestaute Luft entwich mit lautem Seufzen. Der präkordiale Schlag zeigte jedoch keine Wirkung. Elm befühlte Brovnis Halsschlagader und versuchte mit dem Stethoskop Herztöne einzufangen, doch da waren keine. »Defi, schnell!« rief er, zog seinen Kittel aus und warf ihn achtlos beiseite. Lorna fuhr hastig herum und suchte in dem verwüsteten Geräteschrank nach dem Defibrillator. »Wir haben kein EKG mehr, um Ihren Befund zu verifizieren«, keuchte sie. »Was, wenn es kein Kammerflimmern ist? Dann stirbt er!« Elms Zähne knirschten.
»Was, wenn es Kammerflimmern ist und wir nichts tun? Dann stirbt er auch. Los, machen Sie schon, was ich sage. Und danach versuchen Sie endlich, jemanden von der beschissenen Rettung ans Telefon zu kriegen. 112, ist das denn so schwer?«
Er hasste sich selbst, wenn er Leute, die ihr Bestes gaben, so anfuhr. Aber momentan war keine Zeit für Höflichkeit. Er griff nach dem Defibrillator, den Lorna ihm entgegenhielt, presste die Elektroden des Geräts auf Brovnis Brust und kommandierte knapp, »Los, weg von der Liege!« Lorna wich zurück, und Elm schickte den ersten Stromstoß durch Brovnis Körper. Der Maschinist bäumte sich kurz auf und krachte zurück auf das Polster. Elm fasste nach seiner Halsschlagader. Nichts. Erneut brachte er die Pedals in Position.
»Zurück!«
»Sk!« machte das Gerät, als der Strom ein zweites und danach ein drittes Mal durch Brovnis schoss. Ohne Erfolg. Elm legte hastig die Elektroden beiseite und brüllte Lorna, die mit 2 Telefonen gleichzeitig hantierte, im Bemühen, endlich eine Verbindung zur Rettungsstelle herzustellen, an.
»Lassen Sie das Scheiß-Telefon jetzt und geben dem Mann 1 Milligramm Adrenalin, intravenös. Wenn das nicht hilft, dann...«
Er unterbrach sich und beugte sich über Brovnis Oberkörper. Mit der linken Hand maß er einen 3 Finger breiten Abstand vom Sternum Richtung Brustkorb. Eine Herzmassage war die letzte Möglichkeit, den Sterbenden zu retten. Er setzte die Handballen an. Einmal, 2-mal, 5-mal legte er mit kräftigem Ruck sein gesamtes Gewicht auf Brovnis Brust. Der Schweiß schoss ihm aus allen Poren.
»Komm schon, atme!«
Er unterbrach die Massage und überstreckte Brovnis Kopf, so dass dessen Mund sich einen Spalt öffnete. Seine Lippen berührten bereits die des Maschinisten, als Lornas erschrockener Aufschrei ihn bremste. Abrupt drehte Elm sich um und erstarrte. Vor ihm stand ein kleines Mädchen, nicht älter als 5 oder 6 Jahre. Es trug ein hübsches rotes Kleid mit weißen Punkten und schien weder ihn noch Lorna wahrzunehmen. Schweigend tat es, beinahe schwebend, ein paar Schritte nach vorne, griff mit beiden Händen nach Brovnis schwerer, schmutziger Pranke und hielt sie fest umschlossen. Elm wagte nicht, sich zu rühren. Lorna ging es offenbar ebenso. Ein paar Sekunden verharrte das Kind reglos in seiner Haltung. Nicht lange, dann ging ein schwaches Vibrieren durch Brovnis Körper. Ein leises Gurgeln folgte und schließlich ein lautes Seufzen. Elm sah zu Lorna, deren Blick wie gebannt an der kleinen Gestalt hing. Er trat neben das Mädchen und legte, ohne die Kleine zu berühren, 2 Finger auf Brovnis Hals. Er spürte die Aorta. Tatsächlich, der Puls. Er war wieder da, kräftig und gleichmäßig. Was war das? Eines jener Wunder, an die Leute seines Standes sich standhaft zu glauben weigerten? Wieder suchte er Lornas Blick. Ein erleichtertes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Messen Sie bitte den Blutdruck«, wollte er sagen, doch er kam nicht dazu, denn ein sanftes Beben erfasste das Schiff. Gleich darauf ertönte ein tiefes Brummen.
Der Borddiesel setzte sich schleppend in Gang. Lorna griff nach der zu Boden gefallenen Blutdruckmanschette. Elm wischte sich ein weiteres Mal den Schweiß von der Stirn und wandte sich wieder der Liege zu. Er stutzte. Das Kind. Wo ist das Kind?
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.